SWR 2 Lesenswert Magazin.
Dazu begrüßt sie heute Katharina Borchert. Es ist Ostersonntag und passend dazu schauen wir uns heute neue Literatur aus dem Heiligen Land an. Bücher, in denen es am Ende aber gar nicht so heilig zugeht, sondern in denen auch viel diskutiert und gestritten wird. Kein Wunder, denn Zerstrittenheit ist einfach eine Realität in Israel, die vor knapp 2 Wochen durch die Parlamentswahlen noch einmal zementiert wurde. Die politischen Gräben zwischen Juden und Palästinensern, zwischen Linken und Rechten, zwischen Orthodoxen und Liberalen sind tief. Und keiner weiß mehr so recht, wie Frieden möglich sein kann, obwohl jeder ihn sich doch so wünscht. Die heftige Auseinandersetzung mit dem Israel der Gegenwart spricht auch aus allen Büchern, die wir heute besprechen. Da geht es um die aktuelle Holocaust-Erinnerungskultur, um die Diskriminierung der arabischen Bevölkerung und um das Leben im Prekariat. Man merkt, die israelischen und palästinensischen Autorinnen und Autoren, die in dieser Sendung zu Wort kommen, schlagen sich alle ganz schön herum mit ihrem Land. Muss das nun unbedingt am Ostersonntag sein? Ich denke, ja, das geht. Schließlich lebte auch Jesus in einer politisch sehr aggressiven Zeit. Er haderte, er kämpfte und er suchte nach Lösungen, nach friedfertigen Lösungen. Heute stellen wir also die neuen Romane vor von Yishai Sarit, von Thomas Gardi und Zayed Kashua. Außerdem von Susan Abulhawa und Nathan Englander, sowie einen Gesprächsband von Amos Oz und Shira Haddad. Die Musik dazu kommt vom Album Makondo, vom gleichnamigen Ensemble aus Israel. Es gibt aufgeladene Orte, Orte, an denen Schlimmes passiert ist. Was macht man später mit solchen Orten? Spontane Reaktion, planieren, abreißen und zum Schluss Rasen drüber säen, um an das Elend nicht mehr erinnert zu werden, tabula rasa. Und doch, Gedenkorte sind wichtig, zumal wenn sie eine politische Bedeutung haben. Genau aus diesem Grund gibt es Holocaust-Gedenkstätten an vielen Orten in ganz Deutschland. Und natürlich auch in Polen, weil die Nationalsozialisten just dort ihre größten Vernichtungslager eingerichtet hatten. In einem solchen arbeitet der Erzähler in Monster, Yishai Sarits neuem Roman. Er ist Tourguide. Doch wie kann und wie soll man erinnern an diesen schwer aufgeladenen, schwer belasteten Orten? Das ist die Frage, die ihn umtreibt. Nadja Ode stellt den Roman vor.
Dieser Roman endet mit einem Faustschlag ins Gesicht. Einem Faustschlag, der zugleich am Anfang der Geschichte steht. Denn der Ich-Erzähler des neuen Romans von Yishai Sarit gibt einen erklärenden Bericht über das, was vorgefallen ist. Adressat ist sein Chef, der Direktor der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Ihn spricht der Erzähler an, als offiziellen Repräsentanten der Erinnerung. Dieses Amt mutet kafkaesk an. Doch die Institution Yad Vashem ist real und das Holocaust-Gedenken das zentrale Thema des Romans. Autor Yishai Sarit hat sein Buch in eine israelische Gesellschaft hineingeschrieben, die sich politisch zerrissen wie nie zuvor, umso mehr auf den Holocaust als zentrales Element der kollektiven Identität stützt. Kein Tag, ohne dass der Holocaust nicht in irgendeinem Medium Erwähnung findet. Das war nicht immer so. In den 50er Jahren war der Holocaust geradezu ein Tabu. Die Überlebenden standen für Schwäche und unter dem Generalverdacht, auf Kosten anderer überlebt zu haben. Im heutigen Israel hingegen kommen schon Vorschulkinder in den Genuss von Unterrichtseinheiten zu diesem Thema, werden regelmäßig Schülerreisen nach Polen in die ehemaligen Konzentrationslager organisiert, bezeichnen sich mittlerweile, so der Historiker Tom Segev, 8 von 10 Oberschülern als Holocaust-Überlebende, selbst wenn sie aus jüdisch-arabischen Familien stammen. Eigentlich wollte sich Yishai Sarits Ich-Erzähler genau dem entziehen.
Mir graute vor der modernen Geschichte, die mir wie ein mächtiger, tosender und schäumender Wasserfall vorkam.
Schreibt er. Und?
Die Turbulenzen und Katastrophen unseres Volkes wollte ich meiden. Er ahnte schon zu Beginn des Weges die Gefahr, die mir drohte.
Wenn er als Historiker in Israel eine Karrierechance haben möchte, dann müsse er in Holocaust-Studien promovieren, wird dem Namenlosbleibenden Ich-Erzähler bedeutet. Es ist eine geradezu klaustrophobische Situation, aus der es von Anbeginn kein berufliches und persönliches Entrinnen zu geben scheint. Obwohl ihm davor graust, ergibt er sich. Aus finanziellen Gründen, schließlich muss er seine kleine Familie ernähren, beginnt der Ich-Erzähler zudem, Gruppen durch den Museumskomplex von Yad Vashem in Jerusalem zu führen. Und bald schon arbeitet er in den ehemaligen Vernichtungslagern selbst, als Tourguide in Polen. Vor allem für israelische Schülergruppen. Er befindet sich also erinnerungstechnisch im Auge des Sturms.
Ich weiß nicht, ob Sie diese Jugendreisen je begleitet haben, ob Sie mal nachts mit den Schülern geflogen und dann 7 oder 8 Tage mit ihnen unterwegs gewesen sind, ob Sie vor ihnen gestanden haben und ihnen wieder und wieder erklärt haben, was dort in den Wäldern, den Ghettos, den Lagern geschehen ist, ob Sie versucht haben, ihre Mienen aufzubrechen, in ihr vom Handyflimmern erfülltes Denken einzudringen, ihnen den Tod zu verdeutlichen, ob sie ihnen Daten und Fakten und Nummern geliefert haben, während die Jugendlichen ihnen in Flaggen gehüllt nachliefen, vor den Gaskammern die Hatikva sangen, auf den Erdhügeln Kaddisch sagten, im Gedenken an die Kinder in den Gruben Gedenkkerzen entzündeten und allerlei selbst erfundene Rituale zelebrierten, um ihren Augen eine Träne abzuringen. Oft fragte ich mich, ob sie das einmal miterlebt haben.
Yishai Sarits Roman heißt auf Hebräisch Mifletzet HaZikaron. Monster der Erinnerung. Doch wer oder was eigentlich ist hier mit Monster gemeint? Das, was die Erinnerung erinnert? Die Erinnerung selbst? Oder werden womöglich diejenigen, die da erinnern, selbst zu Monstern?
Seltsamerweise hörte ich sie gerade in Majdanek, auf dem wenige 100 Meter langen Weg von der Gaskammer zum Mausoleum und Krematorium, über Araber reden. In Flaggen gehüllt flüsterten sie: Araber. So müsste man es mit den Arabern machen. Nicht immer, nicht bei allen Gruppen, aber häufig genug, um mir im Gedächtnis zu bleiben.
Yishai Sarit bringt in seinem Roman drastisch die Risse innerhalb der israelischen Gesellschaft zur Sprache. Den Hass zwischen Juden und Arabern, zwischen den aus Europa stammenden Aschkenasen und den orientalischen Mizrachim, zwischen Rechten und Linken. Es sind Risse, die das Erinnern, so wie es auf der politischen Agenda steht und so wie es praktiziert wird, nicht zu kitten vermag. Im Gegenteil. Gleichzeitig scheinen die Opfer in einer zunehmend nationalistischen Erinnerungskultur, die allein auf Stärke setzt, aus dem Blick geraten, während man den eigentlichen Tätern implizit Bewunderung zollt.
Auf die Deutschen hatten sie keinen Hass, die Kinder in meinen Gruppen. Ganz und gar nicht. Nicht einmal annähernd. Die Mörder kamen kaum vor in dem Narrativ, das sie sich schufen. Die Polen waren ihnen viel eher verhasst. Wenn wir in Städten und Dörfern auf der Straße unterwegs waren, mit der örtlichen Bevölkerung in Berührung kamen, machten sie abfällige Bemerkungen über Pogrome, die Kollaboration, den Antisemitismus. Aber Menschen wie die Deutschen können wir schwerlich hassen. Schaut euch die Fotos aus dem Krieg an. Man muss der Wahrheit die Ehre geben. Sie sahen total cool aus in diesen Uniformen. Auf ihren Motorrädern, entspannt wie Models auf Straßenreklamen.
Schüler, deren patriotische Batterien vor dem Militärdienst noch einmal aufgeladen werden sollen, ein Minister, der in Treblinka für Fotografen post, junge Start-up-Unternehmer, die ein möglichst realitätsnahes KZ-Computerspiel entwickeln, Regierungsfestakte zum Zwecke von Machtdemonstrationen. Yishai Sarits Roman stellt die israelische Holocaust-Gedenkkultur radikal in Frage. Schonungslos beschreibt er ihren Gebrauch und ihren Missbrauch, der, so ein raffinierter Subtext, für niemanden folgenlos bleibt. Monster ist geradezu ein Tabubruch. Ein atemberaubend, mutiges und ehrliches Buch. Dazu noch brillant geschrieben, mit der Stimme eines scharfsinnigen Erzählers, der in zunehmender Verzweiflung die Fassung verliert.
Monster heißt der neue Roman von Yishai Sarit. Ein hervorragender Roman und deshalb auch das Buch der Woche auf swr2.de. Aus dem Hebräischen übersetzt von Ruth Achlammer, erschienen im Verlag Kain und Aber. Sie hörten dazu eine Rezension von Nadja Ode. Am Ende dieser Flug verlieren meine Mutter und ich unsere Koffern. Mit diesem holprigen Satz wurde der israelische Autor Toma Gardi bei uns, einem größeren Publikum, bekannt. Zwar war zuvor schon ein Buch von ihm auf Deutsch erschienen, sorgsam lektoriert, doch sein Text Broken German wurde beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2016 zum echten Hinhörer. Denn Toma Gardi las dort einfach in dem gebrochenen Deutsch, das er sich mit den Jahren angeeignet hatte. Migrantendeutsch nennt er es selbst ganz entspannt. Toma Gardi stammt aus einem Kibbutz am nördlichsten Zipfel von Israel. Doch er liebt die deutsche Sprache und lebt inzwischen in Berlin. Dort hat ihn auch Carsten Huck getroffen, der Gardis neuen Roman jetzt vorstellt.
Schon der Titel ist verheißungsvoll. Sonst kriegen Sie Ihr Geld zurück. Das klingt nach einem seriösen Angebot. Was Sie hier in Händen halten, lieber Leser, ist gut. Verlassen Sie sich darauf, wenn Ihnen dieses Produkt nicht gefällt, wird der Kaufpreis zurückerstattet. Womit aber auch der Warencharakter des Buches festgeschrieben ist. Was entgegenkommend klingt, entpuppt sich beim näheren Hinsehen als Aussage mit Widerhaken. Sie reißt unerwartet einen zweiten Bedeutungshorizont auf. So subversiv schreibt der israelische Autor Tomer Gardi. Verspielt, freundlich, fabulierend, doch auch knallhart politisch. Und obwohl sein neuer Roman märchenhaft daherkommt, beschreibt er eine krasse Realität, in der Menschen täglich einen Überlebenskampf bestehen müssen. Schauplatz ist Israel. Lange hat Toma Gardi dort gelebt.
Das Leben ist für Menschen, die kein Touristen sind und kein Millionäre, die einen Alltag leben müssen, der so beeinflusst von der israelischen Politik ist, für denen ist Israel nicht unbedingt Sonne und Strand und Wassermelone, sondern eine sehr, sehr brutale Ort zu leben.
Tolly Groteschi heißt Toma Gardis Erzähler, erst Mann, dann Frau, letztendlich eine Person, die ein Problem hat mit einem Beruf, der einer besonderen Rechtfertigung bedarf. Das will der Autor zeigen und schon gleich zu Beginn ein bisschen Verwirrung stiften, damit sich der Leser nicht gemütlich zurücklehnen kann.
Ein arbeitsloser Mann geht zum Amt, stempeln. Er durchläuft alle Kreise des Sicherheitschecks, der Kontrolle, der Überwachung, piepsen, Gürtel abnehmen, Taschen leeren, alle Sachen hier hinein, jetzt durchgehen. Gürtel anziehen, alle Sachen wieder zurück, danke, kriegt einen Zettel mit der Nummer des Schalters, wartet, bis er drankommt. Er ist dran, setzt sich dem Beamten gegenüber. Der Beamte schaut ihn nicht an. Die Augen des Beamten ruhen konzentriert auf dem Bildschirm. Der Beamte fragt den Mann ihm gegenüber nach seinem Beruf. Der Mann ihm gegenüber sagt, ich bin Schriftsteller. Der Beamte wendet den Blick vom Bildschirm. Er schaut den Menschen gegenüber an. Er sagt, so einen Beruf gibt es nicht, Schriftsteller.
Tolly Groteschi bietet dem Sachbearbeiter einen Deal an. Jede Woche eine Geschichte. Wenn die gut ist, bekommt er den nötigen Stempel und weiterhin Arbeitslosengeld. Da der Alltag auf dem Amt eintönig ist, geht der Beamte darauf ein. Die Grundkonstellation des Romans ist nicht weniger existenziell als die in Tausend und eine Nacht, wo Scheherazade dem persischen König Nacht für Nacht eine neue Geschichte erzählt, um nicht sterben zu müssen. Toma Gardi gibt seinem Roman so eine Rahmenhandlung, innerhalb derer er eine Reihe von Schachtelgeschichten entfaltet. Es wird nie langweilig. In diesen Binnenerzählungen tritt eine Vielzahl bunter Figuren auf, darunter eine Flaschensammlerin. Sie findet im Müll eine ungeöffnete Champagnerflasche. Beim Entkorken entweicht ein guter Geist in Form eines Fisches.
Fürchte dich nicht, gute Frau, öffnete da der rosafarbene Fisch seinen Mund. Ich bin der kommerzialisierte, rosafarbene Feng Shui-Fisch, der Glück und wirtschaftlichen Aufschwung beschert.
Der kommt tatsächlich und veranlasst die Frau ihrer noch mittellosen Freundin zu raten, sie möge doch den rosafarbenen Fisch befreien, der im Aquarium auf dem Arbeitsamt zur Beruhigung der dort Versammelten seine Runden zieht. Das allerdings geht dann komplett schief und die Freundin wird wegen Sachbeschädigung ins Gefängnis geworfen. In ihrer Zelle trifft sie einen Palästinenser aus Hebron, einen Gaslieferanten, der beim Austauschen der Gasballons in Alcohol City, so nennt Gadi die an Tel Aviv erinnernde Mittelmeermetropole, in der sein Erzähler lebt, ein Messer gefunden hat, es mitnimmt und bei einer Personenkontrolle prompt verhaftet wird. Und während er seine Geschichte erzählt, kommt eine dritte Figur in die Zelle, ein Schriftsteller und Wehrdienstverweigerer, der aus dem Militär und in der Folge auch aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen worden ist.
Der Brief vom Chef des Generalstabes war direkt und auf den Punkt. Wir haben herausgefunden, dass Sie für den Militärdienst nicht geeignet sind. Unterschrift fertig. Der Brief des Nationalen Schriftstellerverbandes gestaltete sich lang, überladen, voller Pathos. Dort hieß es über ganze 10 Seiten ungefähr so: Ohne Armee gibt es kein Territorium und ohne Territorium gibt es keine Literatur und ohne Literatur gibt es keine Sprache. Wer nicht der nationalen Armee dient, kann der Literatur der Nation nicht dienen, deshalb sind sie aus der hebräischen Literatur entlassen.
Tomer Gadi kritisiert hier in satirischer Weise die Besessenheit von der Einheit der israelischen Nation, die sich real weitaus pluralistischer gestaltet, als es rechte Hardliner zulassen wollen.
Für mich ist der Verweigerergeschichte ziemlich zentral und wichtig, weil es auch meiner Wille und schildert, Literatur zu schreiben, die nicht abhängig ist von einer Nation. Eine Nation mit nationalen Grenzen. Und das ist auch ein Punkt, dieser Roman mit Broken German auch verbindet. Broken German war ja auch ein Roman, der diese Einheit von Nation und Sprache und Literatur versucht hat zu verweigern oder durcheinander zu bringen.
Broken German, Tomer Gadis zweiter Roman, verschaffte ihm 2016 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb zum ersten Mal die Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit. Da kam ein Israeli und las aus seinem in fehlerhaftem Migrantendeutsch geschriebenen Roman. Chuzpe würde man auf Jiddisch sagen, Dreistigkeit oder Unverfrorenheit auf Deutsch. Was Broken German auszeichnet, ist dasselbe wie »Sonst kriegen sie ihr Geld zurück«. Der Anspruch, sich nicht an vorgegebene Regeln der Grammatik, der Interpunktion und der Gepflogenheiten des Literaturgeschäfts zu halten. Gadi schreibt eine ungemein lebendige und frische Literatur. Sie wirkt lässig und ist doch wohl durchdacht. Sie unterhält, will aber politische Inhalte transportieren. In diesem Roman gibt Tomer Gadi den Randfiguren der Gesellschaft eine Stimme, er zeigt auf Missstände und Widersprüchlichkeiten und gerade der Humor ist für ihn dabei eine Waffe.
Ich lache gern, ich erzähle keine Witze und so in der Sinn, aber ich selber benutze Humor, um zu überleben und benutze Humor in meiner Schreiben. Ich glaube, Humor macht sehr vieles auf und hat bestimmt anarchistische Qualitäten sozusagen, weil Lachen ist unkontrollierbar und man weiß nicht, was passiert und das kannst du auch nicht sehr leicht stoppen. Deswegen mag ich Humor, wenn ich mich mit den Menschen unterhalte und spreche und wenn ich lese und auch wenn ich schreibe.
Sonst kriegen sie ihr Geld zurück, heißt der neue Roman von Tomer Gadi. Anne Birkenhauer hat ihn aus dem Hebräischen übersetzt, der Droschel Verlag hat ihn verlegt und Carsten Huck hat ihn hier besprochen. heißt der neue Roman von Sayed Kashua. Und wie auch in seinen vorherigen Büchern erzählt er darin von einem arabischen Israeli, von einem Palästinenser. Der heißt Said, was ganz ähnlich klingt wie Sayed. Und er kommt, wie auch der Autor selbst, aus der Kleinstadt Tire. Tire liegt nördlich von Tel Aviv, ein palästinensisches Dorf auf israelischem Staatsgebiet. Aus diesem Ort wurde der Erzähler Said in jungen Jahren verstoßen, aufgrund einer wirklich dummen Geschichte. Seit fast 20 Jahren ist er deshalb nicht mehr zu Hause gewesen. Jetzt aber, mit knapp 40 Jahren, kehrt er zurück. Über diese Rückkehr und über alles, was damit zu tun hat, will ich jetzt sprechen mit dem Kritiker Christoph Schmelzle. Guten Tag, Herr Schmelzle.
Guten Tag, Frau Borchardt.
Ja, dieser Said hat eine weite Anreise nach Hause, denn er lebt inzwischen mit seiner Familie in Illinois in den USA. Jetzt aber kehrt er heim oder er kommt zumindest zurück, könnte man sagen, aus familiären Gründen.
Ja, der unmittelbare Anlass ist die Krankheit seines Vaters, der ihn zu sich ans Krankenbett oder ins Krankenhaus ruft. Und man merkt aber sehr schnell, dass in dieser Familie ganz viel nicht stimmt. Und die Reise wird dann sehr, sehr schnell zu einer Konfrontation mit seiner eigenen Vergangenheit und mit den Gründen für sein Exil, mit den Gründen für seine sehr problematische Ehe. Und das macht auch ungeheuer neugierig. Was ist da los?
Ja, der hat eine problematische Ehe. Dieser Said, der ist Autor vom Beruf. Er war Journalist in Jerusalem. Außerdem schrieb er damals Biografien für ältere Leute. Biografien, die er auch gerne ein bisschen redigiert hat, ein bisschen frisiert, könnte man vielleicht auch sagen. Und als er in die USA ging, da verlor er seinen Brotberuf eigentlich, oder?
In den USA lebt er tatsächlich vom Einkommen seiner Frau, die eine Stelle an der Universität hat. Das ist an sich schon keine einfache Konstellation, vor allem wenn man bedenkt, dass er in Jerusalem Chefredakteur einer hebräischen Lokalzeitung war. Und es war auch eine kuriose Geschichte, nämlich eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss, die ihm sozusagen eine Verurteilung zum Sozialdienst eingebracht hat. Und da fand er sein zweites berufliches Standbein. Er fing nämlich an, Memoiren für alte Menschen, vor allem in Altersheimen, zu schreiben, auf der Grundlage von Interviews, die er auf Tonband aufgezeichnet hat. Und das ist eine Tätigkeit, an die er in den USA natürlich zunächst mal nicht anschließen kann. Und es beginnt aber eine Dynamik, dass er dann anfängt, die Geschichte seines Vaters zu schreiben, damit auch seine eigene Geschichte.
Said schreibt, deswegen heißt der Roman auf Hebräisch auch so viel wie Änderungen nachverfolgen. Das kann man ja bei jedem Textdokument so einstellen, dass man es bearbeitet und die Änderungen dann auch sieht. Das sieht man hier auch im Romantext. Also da sind ja einige Passagen durchgestrichen abgedruckt, also Passagen, die offenbar mal gelöscht worden sind. Auf Deutsch heißt der Roman Lügenleben. Das klingt eigentlich viel schärfer als bloß Änderungen nachverfolgen. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich der Roman auch, oder? Also zwischen dem Pol Texte frisieren, also leicht verfälschen, das leichte Verfälschen von Lebensberichten, bis hin zu handfesten Lebenslügen. Worum geht's in diesem Roman eigentlich? Mein Eindruck war, es geht um das Erzählen selbst, auch um das Wechselspiel zwischen Leben und darüber erzählen.
Es geht natürlich um die Wahrheit einer Biografie. Und der Titel, vor allem wenn wir den hebräischen Originaltitel dazu denken, spielt metaphorisch auch auf die eigenen Lebenslügen des Erzählers an, auf seine gespaltene Identität als arabischer Israeli. Und in diesem Sinn bearbeitet er auch auf eine ganz eigentümliche Weise die Geschichten seiner Kunden, vor allem da, wo diese Geschichten den arabisch-israelischen Konflikt berühren. Er macht nämlich die Vergangenheit im Grunde besser, im Grunde utopischer, als sie ist. Er fügt auch seine eigenen Kindheitserinnerungen in die Geschichten seiner Kunden ein und verliert dadurch Stück für Stück auch seine eigene Vergangenheit. Und er behandelt sehr, sehr oft diese Frage, wem gehört eigentlich die Geschichte, wem gehören die Geschichten und wo liegt die eigentliche Wahrheit in der Geschichte?
Er erfindet im Grunde halbwegs Biografien für andere Leute oder reichert die irgendwie an. Er hat auch selbst mal eine komplett fiktive Geschichte geschrieben. Das war eine komplette Lügengeschichte eigentlich. Er war damals ein junger Mann und diese Geschichte hat ziemlich viel Wirbel in seinem Dorf verursacht und hat ihm eine Zwangsverheiratung eingetragen. Die Zwangsverheiratung mit der jungen Palästin aus seinem Heimatstädtchen. Palästin, das heißt Palästina. Also seine Frau heißt so wie seine Heimat sozusagen. Inzwischen leben die beiden samt ihrer Kinder in Illinois, wo Palästin an der Uni arbeitet. Ja, eine glückliche Ehe ist das aber nicht, oder?
Ja, vielleicht ist die ganze Ehe überhaupt eine Parabel auf sein Verhältnis zu seiner Heimat Palästina. Eine Heimat, die man eben nie ganz besitzen kann und deren Liebe man sich nie ganz sicher sein kann. Also eine ganz symbolisch aufgeladene Ehe ist das, also diese Frau, die Palästina heißt. Und es handelt sich, selbst wenn man nicht so weit gehen will, auf jeden Fall um eine hochkomplexe, hochkonstruierte Beziehung. Und die Spannung des Buches, weswegen wir hier auch gar nicht alles verraten dürfen, lebt wesentlich davon, dass man als Leser herausbekommen will, was da eigentlich zwischen den beiden mal passiert ist, warum sie einander heiraten mussten. Und da spielen archaische Ehevorstellungen eine Rolle. Aber auch die Verwechslung von Realität und Fiktion. Also hier wird eine Geschichte ganz naiv als wahr gelesen und das schafft dann soziale Tatsachen.
Sayed Kashour, der Autor, der lebt selbst seit 2014 in Illinois, wie auch sein Erzähler. Und er lehrt dort an der Universität, wie die Frau von seinem Erzähler. In einer Kolumne für die Zeitung Haaretz schrieb er damals, als er emigrierte, einmal sinngemäß sowas wie: Sayed Kashour verlässt Jerusalem und kommt niemals zurück, denn die jüdisch-arabische Koexistenz funktioniert nicht. Früher waren Kashours Bücher und Kolumnen sehr witzig. Er ist sehr bekannt in Israel. Lügenleben aber ist absolut nicht witzig, sondern sehr, sehr ernst und auch ein bisschen bitter. Ich finde, sehr verletzlich oder verletzt bitter. Ist ein politischer Roman, oder?
Ja, unbedingt. Also er hat ja seine Emigration auch als politische Tat kommentiert. Und das merkt man auch in dem Buch. Das hat viel mit dem Gefühl zu tun, das offenbar in der Gegenwart viele arabische Israelis teilen, in ihrem Land, dessen Bürgerrechte sie besitzen, nicht oder nicht mehr erwünscht zu sein, mehr oder weniger offen auch diskriminiert zu werden. Man muss aber dazu sagen, dass Kashour auch bezüglich des Exils mit seinem Roman sehr, sehr ernste Fragen stellt. Es ist für seinen Protagonisten schon in Israel sehr schwer, den Spagat zwischen seiner israelischen und seiner arabischen Identität auszuhalten und zu leben, also dieses Lügenleben zu gestalten. Und das Exil löst dieses Problem nicht. Das Exil macht das Problem nur noch komplizierter. Er fragt sich zum Beispiel, wie sollen seine Kinder aufwachsen? Sollen sie Amerikaner werden? Sollen sie als Israelis, sollen sie als Araber aufwachsen? Welche Sprachen sollen sie sprechen? In welchen Traditionen soll er sie erziehen? Also das sind alles Fragen, die sehr gewichtig sind und die der Roman auch stellt.
Probleme, die Sayed Kashour in Illinois, wo er seit einigen Jahren lebt, wahrscheinlich auch selber hat, aber hier fiktionalisiert seinem Erzähler zugeschrieben. Also ich muss sagen, ich fand den Roman sehr spannend. Ich fand ihn sehr vielschichtig in seinen vielen Spiegelungen zwischen Realität und Fiktion. Sehr interessant auch aufgrund seiner arabischen Perspektive, also arabisch-israelischen Perspektive. Vielleicht ein bisschen zu stark konstruiert? Was würden Sie sagen? Wie hat Ihnen der Roman gefallen? Was waren für Sie die starken oder die vielleicht weniger starken Punkte?
Unbedingt gibt es diesen Aspekt des Konstruierten. Also das hat ja in vielerlei Hinsicht was gewollt Parabelhaftes, also beginnend mit der Frau, die Palästin heißt. Aber es gibt eben auch sehr, sehr starke Detailschilderungen, die das Dilemma, an dem der Held leidet, auf eine sehr anschauliche Weise begreifbar machen. Und auch seine Lebensform als jemand, der beruflich mit Geschichten hantiert, mit mehr oder weniger wahren Geschichten und diese bearbeitet und sozusagen, was Sie vorhin erwähnt hatten, immer im Überarbeitungsmodus lebt und denkt, das ist sehr, sehr überzeugend geschildert. Und vor allem, das ist der politische Kern des Buches, den man sehr ernst nehmen muss, gibt er eine ganz offene Antwort auf die identitätspolitische Frage. Also offen in dem Sinn, dass der Held zwischen ganz verschiedenen Traditionen und Lebensmodellen zerrissen ist, aber keine dieser Optionen als die eigentliche Ware absolut gesetzt wird, sondern es bleibt unaufgelöst und es bleibt sozusagen ein Patchwork aus verschiedenen Einflüssen, die in Konflikt geraten, aber wo eben gerade nicht gesagt wird, als Palästinenser muss er nur arabisch denken und darf nicht israelisch denken.
Also eine große inhaltliche Stärke, die Sayed Kashour da zeigt.
Das ist eine politische Botschaft, unbedingt.
Ja. Miriam Pressler hat den Roman übersetzt. So, wir kennen alle diese fantastische Autorin und Übersetzerin. Sie starb Anfang dieses Jahres an Krebs. Sayed Kashours Lügenleben war jetzt der letzte Roman, den sie übersetzt hat.
Ja, wir sollten, weil Lügenleben mit das letzte war, an dem sie gearbeitet hat, die Gelegenheit nutzen, an diese große Mittlerfigur zwischen der hebräischen und deutschen Literatur zu erinnern. Vor allem, weil auch viele sie nur als Kinder- und Jugendbuchautorin kennen und nicht so präsent haben, wie viele wichtige hebräisch schreibende Autoren und Autorinnen sie eigentlich ins Deutsche übertragen hat.
Amos Oz zum Beispiel, Seruja Shalev, also eine wirklich, wirklich wichtige Übersetzerin und Autorin. Christoph Schmelze, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Wir sprachen über Lügenleben, den neuen Roman von Sayed Kashua, aus dem Hebräischen übersetzt, wir haben es gerade gesagt, von Miriam Pressler. Erschienen ist der Roman im Berlin Verlag. Wenn jemand etwas von brüchigen Biografien versteht, dann ist es sicherlich Susan Abulhawa. Die Autorin wurde 1970 als Kind palästinensischer Eltern in Kuwait geboren. Als die Eltern sich trennten, kam sie zu einem Onkel in die USA, danach wieder zurück zu Verwandten im Nahen Osten und schließlich abermals in die USA als Pflegekind. Ein schwieriger Start ins Leben, doch Abulhawa studierte und wandte sich dem Schreiben zu. Ihre Romane erzählen von palästinensischem Leben und vielfach beschädigten Lebenswegen. Viel Pathos ist oft dabei, vielleicht wurden sie auch deshalb in vielen Ländern zu Bestsellern. Jetzt ist Susan Abulhawas neuester Roman ins Deutsche übersetzt worden. Er heißt Nars letzter Tanz. Caroline Kurz hat ihn gelesen.
Palästinensische Literatur spielt auf dem deutschen Buchmarkt kaum eine Rolle, denn hierzulande knüpft sich daran immer die Furcht, ein antisemitisches oder mindestens israelkritisches Buch in Händen zu halten. Und tatsächlich, der neue Roman von Susan Abulhawa thematisiert den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern auf herausfordernde Weise. Gleich zu Beginn wird die inhaftierte Palästinenserin Nah von einer jüdischen Journalistin in einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis befragt.
Die Interviewerin wollte wissen, wie ich zum Widerstand gekommen war. Sie bezeichnete ihn als Terrorismus. Sie fragte dann nach meiner Gefängniszelle, die sie ein schönes Zimmer nannte. »Sind Sie Jüdin?«, fragte ich. Sie blinzelte lange. »Ich weiß nicht, warum das wichtig sein sollte.« »Ich frage, weil die meisten professionellen Reporter diesen Ort nicht als ein schönes Zimmer bezeichnen würden,« konterte ich. Die Frau wendete sich mir zu, als sie aufstand. »Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass meine Großeltern den Holocaust überlebt haben.« Ich beendete ihren Satz und verdrehte die Augen. In ihrem Blick lag blanke Verachtung.
Für ein deutsches Publikum ist das, wertfrei formuliert, eine sehr ungewohnte Perspektive. Und für die Protagonistin und Ich-Erzählerin ist es ein denkbar schwieriger Einstand. Man darf aber unterstellen, dass Susan Abulhawa, die auf Englisch und damit für ein internationales Publikum schreibt, Irritationen bewusst in Kauf nimmt. Ihre These, dass Palästinenser auf der gesamten Welt unwillkommen sind und ins Unrecht gesetzt werden, dehnt sich so auch auf den Leser aus. Denn in der Tat lehnt man die rebellische Hauptfigur zunächst instinktiv ab. Sobald man das wiederum merkt, ist man um Neutralität bemüht und so ist sehr geschickt der Boden bereitet für die Erinnerungen der jungen Palästinenserin Nahr. Die ist in Kuwait aufgewachsen, weil die Familie, so schreibt Abulhawa, von Juden aus ihrem eigenen Land vertrieben worden ist. Ein Trauma, das Nahrs Großmutter und Mutter nie überwunden haben. Nahr selbst hat andere Probleme. Sie heiratet früh, wird von ihrem Mann nach wenigen Wochen verlassen und gerät dadurch in eine Zwangslage, die man so ähnlich aus etlichen reißerischen Büchern und Filmen kennt. Der Zungenschlag passt dazu, irgendwas zwischen Voyeurismus und demonstrativer Härte. Aus Nahr ist also ein gefallenes Mädchen geworden. Sie wird allerhand Schreckliches mit den Männern erleben, zu einer Abtreibung gezwungen und Opfer einer Gruppenvergewaltigung werden. Doch die grässlichen Szenen reihen sich kühl aneinander, geschildert von einer längst abgeklärten Nahr aus der fernen Zukunft jener israelischen Hightech-Einzelzelle, in der der Leser sie zu Beginn des Buches kennenlernt. Und in diesem unbeteiligten Stil krachen die Einschläge dann weiter in den Handlungsfluss. Kuwait wird von Saddam Husseins Truppen überrannt, nur wenige Monate später von amerikanischen Soldaten befreit, was sich für Nahr aber gar nicht nach Befreiung anfühlt, denn sie und ihre Familie müssen abermals das Land wechseln. Kuwait duldet jetzt keine Palästinenser mehr, also fliehen sie nach Jordanien. Dort langweilt sich Nahr so sehr, dass sie beschließt, nach Palästina zu fahren und dort nach ihren kulturellen Wurzeln zu suchen. Sie findet sie und die alles verzehrende Liebe zu einem palästinensischen Widerstandskämpfer gibt's noch obendrauf.
Ich schlang meine Arme um seine Taille und drückte mein Ohr an seine Brust. Sein Herz schlug so aufgeregt wie meines. »Hast du Angst?«, fragte ich. Ich konnte seinen Atem beinahe schmecken. »Ja«, flüsterte er. Ich machte die Augen zu, als sich unsere Lippen fanden. Ich würde gern sagen, dass ich von Leidenschaft übermannt wurde, aber so war es nicht. Nein, eine tiefe Unruhe in meinem Inneren, so beständig, dass ich sie schon gar nicht mehr wahrnahm, zerstreute sich ganz plötzlich.
Ja, ja, die Liebe ist eine Himmelsmacht, fähig auch noch die geschundenste Seele zu heilen und in der Lage, eine bis dahin wenig politisch denkende Frau zur Widerstandskämpferin zu machen. Man könnte Susan Abulawa sowohl dieses sehr simple Strickmuster als auch manch seifige Formulierung vorwerfen. Andererseits gibt der Erfolg ihr Recht. Ihre bisherigen Bücher wurden 100.000-fach gelesen und in 30 Sprachen übersetzt. Sie trifft also den Geschmack eines großen Publikums und nutzt ihre Reichweite, um ihre Botschaft zu platzieren. Und genau das ist der neuralgische Punkt, an dem sich die Frage vom Anfang wieder stellt. Ist dies ein antisemitisches Buch?
Wir wussten, dass die Israelis sich während der Olivenernte besonders aggressiv verhielten. Sie wissen um den historischen und symbolischen Wert von Oliven für uns. Es tut ihnen weh, die ununterbrochene Kontinuität indigener Traditionen zu sehen, und sie kommen immer wieder mit ihren Waffen, um ihre Unsicherheit als Eindringlinge zu überspielen. Soldaten greifen ständig ein, nicht etwa um die aggressiven Siedler aufzuhalten, sondern um sie zu schützen, indem sie die Palästinenser verhaften, die sich selbst verteidigen.
Gelegentlich werden in diesem Roman Israelis mit Juden gleichgesetzt. Das grenzt an Polemik. Trotzdem muss man sagen, dass Susan Abulawa bei aller Parteilichkeit nicht antisemitisch argumentiert. Ihr geht es konkret um den israelischen Siedlungsbau im Palästinensergebiet und um den Machtanspruch Israels in einer Region, auf die ein anderes Volk ebenfalls Ansprüche erhebt. Wer nicht selbst vom Nahostkonflikt betroffen ist, wird die Wut und den Schmerz kaum nachfühlen können. Und niemand muss sich der Deutung Abulhawas anschließen. Aber man darf sich diesem Roman ohne Beklemmung nähern. Er ist das Zeugnis eines Lebensgefühls, von dem wir hier selten so ungefiltert hören. Und er ist, trotz aller stilistischen Einwände, zugegebenermaßen auch recht spannend zu lesen.
Caroline Kurz besprach Nahrs letzter Tanz von Susan Abulhawa. Stefanie Farner hat den Roman aus dem Englischen übersetzt. Er erscheint morgen im Diana Verlag. Nächsten Monat kommt die Autorin übrigens auch nach Deutschland, um aus ihrem Roman zu lesen und um darüber zu diskutieren. Sie tritt in verschiedenen Städten auf, unter anderem am 20. Mai in Freiburg und am 23. Mai in Stuttgart. Die genauen Termine findet man auf der Homepage des Diana Verlags. Jüdischen Alltag beschreiben. Das kann der amerikanische Autor Nathan Englander. Er beschränkt sich dabei aber nicht nur auf Geschichten von der US-amerikanischen Ostküste. Schließlich wuchs er in einer jüdisch-orthodoxen Umgebung im Bundesstaat New York auf und lebt auch heute noch in New York. Nein, er schildert das Leben seiner Glaubensgenossen in aller Welt. Ernst und bissig zugleich. Ins Deutsche wurde jetzt sein Roman »Dinner am Mittelpunkt der Erde« übersetzt. Ein politischer Roman, der in Israel angesiedelt ist. Sigrid Brinkmann hat ihn gelesen.
Die Sehnsucht nach dem Heiligen Land, sagt Nathan Englander, sei ihm in der jüdisch-orthodoxen Schule, die er in New York besuchte, früh eingeimpft worden. Zweimal habe er als junger Mann versucht, sich in Israel niederzulassen, doch dem aufreibenden Alltag fühlte er sich nicht dauerhaft gewachsen. Das politisch fruchtlose Taktieren im Nahen Osten lässt den 49 Jahre alten Autor aber nicht los. Er hat es zum Thema seines ersten, mit schwarzem Humor geschriebenen Agenten-Thrillers gemacht. Der Roman ist eine großartige Parodie auf Geheimdienstaktivitäten. Zwischen Jerusalem und Paris, Berlin und Gaza lässt Engländer Spione des Mossad und Unterstützer palästinensischer Terrorakte hin und her jagen. Der wichtigste von 7 Protagonisten ist Z. Doch dieser ständig verliebte und nervenschwache Geheimdienstler ist die Karikatur eines Doppelagenten. Als Z begriff, dass ein von ihm eingefädelter Schmuggel Menschen in Gaza tötete, wechselte er die Seite. Mitleid mit dem Feind wird, wie es im Branchenjargon heißt, mit Neutralisierung quittiert.
Seine Erdrosselung, Vergiftung oder sein Ertränken in der Seine werden in den Annalen des israelischen Geheimdienstes nicht mehr sein als das Ausbessern eines Formulars mit ein wenig Tippex. Er untersagt sich, diesen Gedanken länger zu folgen. Offene Sorge, panische Grübeleien, all das wirkt auf die Gesichtsmuskulatur ein, lässt ihn schuldiger und verdächtiger erscheinen.
Z ist eine leichte Beute für den Mossad. Der gutherzige Verräter wird entführt und in einem Wüstengefängnis im Negev vergessen. Engländer erzählt nicht chronologisch, doch so pointiert, dass man den Fortlauf seiner Geschichte zu keinem Moment aus den Augen verliert. Der einzige Mensch, den Z in dem geheimen Gefängnisbau zu Gesicht bekommt, ist sein Bewacher. Bevor die Mutter des Wärters ihren schlaffen Sohn überredete, den Job anzunehmen, verbrachte dieser seine Tage am liebsten auf der Couch und testete überflüssiges Wissen bei Fernsehratespielen.
»Du landest so oder so im Gefängnis«, sagte seine Mutter und achtete nicht weiter auf seine Einwände. »Aber wenigstens landest du so auf der richtigen Seite der Tür und kannst am Wochenende nach Hause.« »Wir leben in Israel. Wir lassen selbst Mörder am Wochenende nach Hause. Du kannst ein Dutzend Leute umbringen und sie lassen dich auf der Hochzeit deiner Kinder tanzen. Damit überzeugst du mich nicht.« »Es ist ein ganz besonderer Job«, sagte sie, »streng geheim. Es ist der Premierminister, der dich will, der General. Es kommt von ihm.«
Die Mutter des Wärters ist ein Faktotum im Haus des Mannes gewesen, der im Roman nur der General genannt wird. Den 2014 verstorbenen Ariel Sharon erkennt man leicht in dieser Figur. Der General bzw. Sharon, der nach einem Schlaganfall 8 Jahre lang im Koma lag und in einer Art Zwischenreich dämmerte, ist, neben Z, das zweite Kraftzentrum des Romans. Jede Woche richtet der Gefangene ein Gnadengesuch an den General. Zur bitteren Ironie der Geschichte gehört, dass Z nicht einmal ansatzweise ahnt, dass der bewusstlose Befehlshaber ihm niemals antworten wird.
Da liegt der große General, gewachst und poliert wie roter Delicious, wie ein aufgebahrter dicker Lenin,
denkt eine der Pflegerinnen, als sie den ehemals hochrangigen Kriegshelden betrachtet. In kurzen, halluzinatorischen Einschüben erinnert Nathan Engländer auch an Vergeltungsmaßnahmen, mit denen Ariel Sharon in die israelischen Geschichtsbücher einging. So soll er allein 13-mal versucht haben, Palästinenserführer Yasser Arafat umzubringen. Engländer erlaubt sich den Spaß, die mit ihrer List und körperlichen Widerstandsfähigkeit protzenden Feinde in seinem Roman an einen Küchentisch zu setzen.
»Als mein Flugzeug in der Wüste abstürzte«, sagte Arafat, »und ich kam davon, als ich als junger Mann im Latrun in den Bauch getroffen wurde, als sie mich in Beirut im Fadenkreuz ihrer Scharfschützengewehre hatten, das wissen Sie?« sagte der General strahlend. »Ich habe das Foto gesehen und das heißt, dass Sie wollten, dass ich es sah. Wir hätten abdrücken sollen. Es hätte Ihnen ein Abendessen erspart«, sagte Arafat und nahm eine eingelegte Gurke.
Nathan Englanders große Stärke ist das satirische Erzählen. Wie ein Marionettenspieler bewegt er seine Figuren in einem großen Planspiel und bebildert in einer unerwarteten Schlussszene eine verrückt anmutende Utopie für einen israelisch-palästinensischen Frieden. In einem unterirdischen Tunnel, über dem Bomben einschlagen und Raketen abgeschossen werden, schenkt er 2 politischen Gegnern einen Moment der Intimität. Dieser Roman ist ein Bravourstück, denn Nathan Engländer schreibt ironisch und leicht, aber nicht witzelnd über den Dauerkonflikt im Nahen Osten. Und zutiefst berührend sind die sparsam in das 12 Jahre umspannende Tableau eingeflochtenen Reflexionen des Antihelden Z. Er erinnert sich schließlich an seine erste Verstellung und versteht, warum es für einen wie ihn ein leichtes wurde, falsche Identitäten wieder und wieder zu wechseln.
Sigrid Brinkmann besprach Dinner am Mittelpunkt der Erde von Nathan Englander. Werner Löcher-Lawrence hat den Roman übersetzt. Erschienen ist er im Luchterhand Verlag. Zum Ende der Sendung möchte ich noch einen Lesetipp geben. Wir haben heute viel Schweres und Kontroverses besprochen. So sind die Bücher aus und über Israel nun einmal, die uns aktuell erreichen. Ist irgendwie auch kein Wunder, sind ja auch politisch schwierige Zeiten. Deshalb freue ich mich, Ihnen zum Abschluss noch einen geradezu friedfertigen Gesprächsband empfehlen zu können, in dem gefragt und zugehört wird, in dem nachgedacht und offen diskutiert wird. Vor 5 Jahren, im Frühjahr 2014, lektorierte Shira Haddad die hebräische Originalfassung des Romans Judas von Amos Oz. Darüber kamen die beiden ins Gespräch. Sie sprachen so viel, dass sie ihre Unterhaltungen irgendwann aufnahmen. Daraus entstand der Band »Was ist ein Apfel«, der nun ganz frisch auch auf Deutsch erschienen ist. Amos Oz starb ja Ende letzten Jahres. In 6 langen Gesprächen mit seiner Lektorin denkt er nun noch einmal nach über seine Herkunft, sein Schreiben und seine persönliche Entwicklung. Außerdem über Mann und Frau. Und über das Israel von heute. Klingt theoretisch, ist es aber überhaupt nicht. Oz erzählt sehr lebendig von seinen nächtlichen Spaziergängen und von seinem Ordnungswahn, der ihn sogar das Futter im Napf seiner Katze sortieren lässt. Er erzählt vom Schock, den er als Religionsschüler angesichts der kurzbehosten Kibbutzmädchen erlebte. Und er erzählt von den beiden Kriegen, in denen er als junger Mann mitkämpfen musste. Als er das erste Mal beschossen wurde, war ihm das völlig fremd. Er war darüber so empört, dass er im ersten Moment die Polizei anrufen wollte. Hilfe, hier sind ein paar Wahnsinnige, die ballern herum. Amos Oz und Shira Haddad sprechen ganz offen miteinander, wobei Shira Haddad vor allem fragt und selbst nur wenig von sich erzählt. Das ist ein bisschen schade, da die Perspektive einer jüngeren Frau den Band noch vielfältiger hätte machen können. Doch auch so ist »Was ist ein Apfel?« ein seelenvolles Dokument, ein offener Dialog, in dem man dem großen Autor Amos Oz und seinem Land sehr nahe kommt. Die Sendung nähert sich ihrem Ende. 6 neue Bücher haben wir heute besprochen, und zwar Monster von Yishai Sarit, erschienen bei Kein und Aber. Thomas Gardis, Sonst kriegen Sie Ihr Geld zurück, aus dem Literaturverlag Droschel. Dann sprachen wir über Lügenleben von Syed Kashua, Berlin Verlag. Wir rezensierten Nars letzten Tanz von Susan Abulhawa aus dem Diana Verlag. Außerdem Nathan Englanders Roman Dinner am Mittelpunkt der Erde, Luchterhand Literaturverlag. Und zum Schluss Was ist ein Apfel? Gespräche zwischen Amos Oz und Shira Haddad, Surkamp Verlag. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album Makondo von der gleichnamigen israelischen Band. Alle Buchtitel und Rezensionen finden Sie langfristig auf unserer Homepage swr2.de und kurzfristig auch über die swr2-App. Jetzt hören Sie hier die Lesung zum Osterfest und anschließend die Nachrichten. Um 6:20 folgt dann wie immer das Hörspiel. Heute senden wir Königreich der Dämmerung nach dem gleichnamigen Roman von Stephen Uli. Um die Technik kümmerte sich dieses Mal Rudyard Hasel. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.